Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Da sind wir wieder. Eine neue Folge Neon Vibes. Heute mit dem Thema The Second British Invasion.
Yes, und Second British Invasion ist natürlich nicht militärisch gemeint, sondern musikalisch. Also die musikalische Invasion der Engländer in den USA, und es ist die zweite, weil die zweite folgt der ersten, und die erste war ja in den 60er Jahren die Beatles, was wir ja in der letzten Folge abgearbeitet haben.
Was wir letztes Mal hatten, genau. Und hier geht's halt um die 80er Jahre. Ein sehr, sehr tolles Thema für uns beide, da wir ja nun sehr verwoben sind mit den 80ern. Aber vorweg, Raphael, wie war deine letzte Woche?
Die war entspannt und stressig. Sie war entspannt, weil ich war segeln in der Adria. Das mache ich mit ein paar Freunden und meinem Bruder seit Jahren. Und genau seit Jahren ist es auch so, dass wir immer an dem Samstag, wo wir sozusagen wieder abreisen von Split in dem Fall, ich am gleichen Abend immer einen Gig habe, und fast immer ist das das Sputnik Spring Break Festival im Osten in der Nähe von Leipzig. Und es ist fast immer so, dass die Reise sehr, sehr stressig ist, weil, also man kann freitags nicht abreisen in Split, und ich kann das Festival auch nicht verlegen vom Samstag auf irgendeinen anderen Tag. Das heißt, es fällt immer auf denselben Tag, und man reist so nachmittags ab über, ich fliege in der Regel über Wien nach Frankfurt. Das geht auch gar nicht anders. Und dann ist das so, dass ich dann Leihwagen habe und mit dem Leihwagen nach Leipzig fahren muss, dann direkt im Anschluss da im Hotel, da meinen Partner Gordon abhole und dann zum Festival fahre, was nochmal eine halbe Stunde ist. Und zum Festival fahren heißt eben nicht, man fährt dahin, steigt aus und fängt an, sondern das ist so ein relativ großes Festival. Da ist dann allein die Akkreditierung, das Reinkommen mit so einem Pass, den man in der Scheibe liegen hat. Das dauert alles locker mal eine halbe Stunde, bis man überhaupt, wenn man ankommt, irgendwo dann hinter dem Zelt mit dem Auto steht, was wir dürfen. Und das war dieses Mal wieder so, wie es immer war, ein Minutentiming. Also ich hatte Umsteigezeit, dreiviertel Stunde in Wien, dann in Frankfurt ankommen, extra kein Gepäck aufgegeben, weil ich sofort zum Sixt-Schalter gehen muss. Ich hätte auf das Gepäck nicht warten können. Den Wagen nehmen, losfahren. Da hätte nichts passieren dürfen. Ich war genau 5 Minuten im Hotel in Leipzig. Wir sind da hingefahren, 20 Minuten später standen wir auf der Bühne. Das ist also richtig Nervenkitzel, und wie gesagt, wenn die Verbindung, Umsteigeverbindung nicht gepasst hätte, der Flieger zu spät gelandet wäre, hätte es nicht geklappt. Aber es geht nur so. Ich weiß auch nicht, warum ich das jedes Mal mache, aber es ist jedes Jahr das Gleiche. Das war ein Aufreger sozusagen.
Oh, das glaube ich. Aber hat alles geklappt, das ist doch gut.
Es hat alles geklappt.
Das heißt, es war keine Deutsche Bahn mit im Spiel, oder?
Es war diese. Nee, es war keine Deutsche Bahn. Lustigerweise war nicht mal die Lufthansa im Spiel. Es war Austrian Airlines, also auch die Lufthansa, wenn man so will. Aber die waren sehr pünktlich.
Ah. Ja, großartig. Ja. Ich bin letztes Wochenende in Stuttgart gewesen. Ich mache mit meinen ältesten Freunden jedes Jahr einen Städtetrip für 5 Tage, wo wir uns ein Apartment mieten und dann Städte kennenlernen wollen. Und da wir eigentlich im Corona-Jahr 2020 schon nach Stuttgart wollten, wir aber hier oben bleiben mussten, wegen der Pandemie, stand immer an, mal nach Stuttgart zu fahren. Und da waren wir jetzt. Und es war richtig toll. Und mega beeindruckend war das Mercedes-Benz-Museum. Warst du da schon mal?
Ja, da war ich natürlich schon mal als Oldtimer-Freak.
Als Oldtimer-Freak, ne? Du hast 2 Mercedes-Benz, ne, oder?
Das mag ich gar nicht sagen, ja. Oldtimer, genau. Die zum Teil sogar älter sind als ich selbst.
Und welche?
Ich habe ein Mercedes SL Cabrio, Baujahr 1965, die sogenannte Pagode, ein 230er, das erste Modell von denen, das ist sozusagen das Original. Und ich habe einen Mercedes Strich 8, ein 200er, das ist sozusagen das Urmodell der E-Klasse, der heutigen von 1975 in Schwarz. So,
geil.
Die beiden habe ich auch, muss man auch noch dazu sagen, von seit 1900, ja, das klingt schon komisch, 1900, aber es stimmt, 1998, also praktisch jetzt im 26. Jahr, und das waren die letzten Autos, die ich jemals gekauft habe.
Ach, super.
Und fahr keins von beiden, das muss man auch noch dazu sagen.
Und komisch. Hast du überall mittlerweile Anschnallgurte drin? Ich glaube, die waren ja nicht damals da nicht vorgesehen, ne, oder?
Ich habe in meinem Strich 8, da waren die drin, original, weil da gab, war das schon Pflicht. In dem anderen, über der übrigens Baujahr 65 ist, habe ich es nicht. Da gab es die nicht. Und klar, jemand, der sich damit nicht auskennt, sagt, das geht doch gar nicht. Das ist das. Die Straßenverkehrsordnung sagt, wenn die nicht beim Bau dabei waren, dann musst du die nicht nachrüsten. Im Gegensatz übrigens zum Beispiel zu einer Warnblinkanlage. Das ist ganz interessant. Die Pagode hatte noch keine Funktion für eine, die hattest du natürlich Blinker, aber keine Warnblinkanlage. Die musst du nachrüsten. Das heißt, es
Interessant.
ist ein Zusatzschalter in Armaturen, der das sozusagen regelt, dass dann beide Blinker gleichzeitig angehen. Das musst du machen. Also das nutzt er zum Beispiel auch nicht.
Das Thema werden wir mit Sicherheit auch nochmal zum Hauptthema
Mit
machen, ja?
Sicherheit.
Absolut. Also dieses Mercedes-Benz-Museum ist schwer beeindruckend. Und vor allem auch die Innenarchitektur ist unglaublich. Also du fühlst dich wirklich in so einem, wie so einem, in so einem James-Bond-Film mit diesen Fahrstühlen, die da so hochfahren
Ja,
und so.
ja, ja,
Wahnsinn.
ja.
Also richtig sehenswert.
Das heißt aber, ihr wart nicht im Porsche-Museum.
Einer von uns ist am nächsten Tag dann auch noch mal zum Porsche-Museum
Ah
gefahren,
ja.
aber da hatten wir andere Interessen an dem Tag.
Okay.
Ja, hat aber Bilder gezeigt und auch erzählt, das soll auch sehr toll sein. Ja, aber zurück zum Thema, die Second British Invasion, Raphael. Wo wollen wir da mal am besten ansetzen? Ich glaube, es macht Sinn, vielleicht mal so die Zeit zu beschreiben, aus der die Second British Invasion entstanden ist. Also die Zeitspanne der Second British Invasion hat in den 80er Jahren eigentlich stattgefunden. Ich glaube, man kann das genau eingrenzen, indem man sagt, so unmittelbar im Sommer 82. Also im Grunde ein halbes Jahr nach der ersten Sendung von MTV hat die zweite Second British Invasion angefangen. Und im Grunde hat sie sich über die gesamten 80er gezogen oder durch die ganzen 80er gezogen, glaube ich. Aber ich glaube, das macht Sinn, mal zu schauen, wo die Ursprünge sind und wo die Ursprünge herkamen. Denn im Großbritannien der 70er Jahre war das Land im Grunde am Boden. Also die Wall Street hat damals 1975 schon gesagt, Goodbye Britain, it was nice knowing you. Und Great Britain galt als sick man of Europe. Die Inflation hatte 25% erreicht. Und seit dem Ölpreisschock, als sie noch bei 9% lag, hatte sie sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Und das führte dazu, dass Arbeitnehmer aller Industrien im Grunde gestreikt haben. Und Zeitzeugen sagten damals auch, dass zum Beispiel London ein sehr grauer Ort war.
Ja,
Ja.
deswegen hat sich ja Punk entwickelt. Also das war
Und
ja
deswegen hat
der
sich
eigentlich,
Punk
genau.
entwickelt und wurde zum Sprachrohr im Grunde der Menschen und hat aber gleichermaßen auch den Leuten gezeigt, hey, du brauchst gar nicht viel können, um Musik zu machen.
Ja, interessanter Aspekt dabei ist übrigens, dass Punk eine Invasion aus den USA in nach Briten war. Also Punk kommt aus den USA, also Ramones und solche, viele solcher Acts sind ja, also der Punk ist eigentlich ein ganz klares USA-Phänomen und ist nach England gekommen und dann letztendlich als Synthpop
Spannend.
wieder zurückgegangen nach Amerika, wenn man so will.
Ja,
Also genau
Wahnsinn.
diese Entwicklung, die du
Spannend.
wahrscheinlich gleich noch schildern willst, mit was kam denn nach Punk und warum ist es dann, warum ist der Nachfolger in den USA eigentlich so erfolgreich gewesen? Aber es ist interessant, dass ursprünglich Punk mal aus den USA kam.
Ja, und bei Punk reden wir von britischen Bands wie die Sex Pistols, The Clash. Was fällt dir sonst noch ein?
Naja, The Damned. Es gibt UK Subs, Cockney Rejects, also die wirklichen bekannten Punkbands, aber es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr.
Ja, und da im Grunde in den 70er Jahren eine Figur eine ganze Generation geprägt hat, nämlich David Bowie mit seinem Auftreten, mit all seinen tollen Outfits und seiner unglaublichen androgynen Art, hat sich dann als im Grunde der Punk so ein bisschen ja, sich wiederholt hat, sich was ganz, ganz anderes entwickelt. Also durch elektronische Musik in den 70ern, die von Bands wie Kraftwerk oder auch von Produzenten wie Giorgio Moroder veröffentlicht wurden, sind sehr, sehr viele Leute dann auf die Idee gekommen, Mensch, irgendwie ist das das viel spannendere Musikinstrument. Und ich habe mal in einem Interview gelesen, dass der Manager von Human League, die ja 1977, glaube ich, angefangen haben, oder wann ging es
Aber
los mit
na,
Human League?
77, aber da hießen sie noch The Future.
Ah, interessant. Ja, Human League ist vielen Leuten halt bekannt durch den großen Hit Don't You Want Me von 1982. Aber die haben ihren Ursprung in den 70er Jahren gehabt und im Grunde waren sie sehr geprägt durch eben einerseits David Bowie, aber andererseits auch Songs wie I Feel Love von Donna Summer. Und deswegen haben sie sich überlegt, Mensch, wir kaufen uns ein Synthi. Und fangen halt damit an, Musik zu machen. Muss man dazu sagen, dass die Synthes, wie jetzt zum Beispiel der bekannte Moog-Synthi, monophone Synthes waren. Das heißt, man konnte mit diesem Musikinstrument im Grunde nur einen Ton gleichzeitig spielen. So. Und die Kosten lagen ungefähr bei 300 britischen Pfund. Und das ist umgerechnet heute ungefähr so viel wie 9.000 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. So, das heißt, im Grunde war der Zugang zu diesen elektronischen Instrumenten war nur für Leute möglich, die entweder selber wohlhabend waren oder also Kinder reicher Eltern waren, ne?
Genau, das ist ja immer Thema bei der elektronischen Musik. Was sind die Gründe überhaupt oder was führt zum Erfolg? Und es war nicht immer nur Kreativität, sondern es war natürlich auch waren die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wer konnte sich sowas leisten? Und deswegen ist generell diese ganze Musik eigentlich erst in Mitte, Ende 80er so erfolgreich geworden, weil da schon gebrauchte Geräte erhältlich waren von den ganzen Melodic Progressive Rock Bands eigentlich, die früher so erfolgreich und so reich waren oder so wohlhabend schon waren, dass sie sich diese Geräte, also einen Moog mal eben kaufen konnten oder ein Zündklavier oder solche Sachen. Und Mitte der 80er waren die dann gebraucht erhältlich und da konnte das im Grunde vielleicht nicht jeder, aber jeder, der sehr kreativ war, konnte sich dann im Zweifel auch einen Zünd leisten.
Ja, und eben, weil man auch durch den Punk halt gelernt hat, Mensch, also so zwei Akkorde hintereinander hängen und da ein bisschen irgendwie drauf rumträllern, das kann ich auch. Das haben sich sehr, sehr viele Acts in der Zeit, glaube ich, gedacht. Ich glaube auch, ein Name, um den man nicht drum rumkommt, ist Gary Numan, ne?
Auf jeden Fall, einer der absoluten Pioniere, was das angeht.
Ja. Und auch tatsächlich da auch schon erste Charterfolge in den Ende 70er Jahren hatte, glaube ich, ne?
Ja. Aber einen Namen darf man trotzdem neben David Bowie übrigens nicht vergessen. Das ist Brian Ferry von
Roxy Music.
Roxy Music natürlich. Also die waren immer so ein bisschen, konkurrieren zwar nicht, aber das waren so die beiden Enfants Terribles der englischen Popmusik zu der Zeit eigentlich, die auch in den USA sehr erfolgreich waren, auch schon vor der British Invasion.
Geil. Ja, und da eben Punkmusik sich eigentlich immer mehr wiederholt hat, haben Leute sich halt ganz, ganz neue Dinge überlegt und einen neuen Sound überlegt und wollten eben, weil Großbritannien halt auch so krass am Ende war, im Grunde sich eine eigene bunte Welt bauen. Unsere Zukunft sieht anders aus als das, hört man von ganz, ganz vielen
Genau, und das war im Grunde der
Acts aus der Zeit.
Übergang von der rebellischen Phase, von dieser rebellischen politischen Phase hin in eine sehr kreative, experimentierfreudige Musikszene. Und das hat sich ganz klar unterschieden von dem Rest der Welt, was da in England passierte Anfang der 80er.
Man muss da auch in diesem Atemzug, glaube ich, den Blitzclub erwähnen, ne? In London, wo halt diese ganze Szene halt auch ihren Ursprung fand, kann man, glaube ich, so sagen, oder?
Ja, wenn du dir mal die Biografie oder die Biografien von einem Steve Strange, der den Blitzclub gemacht hat, später ja Sänger bei Ultravox, bei Visage war, oder auch die Biografie von George O'Dowd, also
Boy George.
Boy George durchliest, dann sind das eigentlich immer die gleichen Hintergründe und die gleichen Vergangenheiten. Also ärmliche Verhältnisse zu Hause, meistens schon mit 16 ausgezogen, nach London gezogen, versucht da das Glück zu suchen, hängt alles mit den wirtschaftlichen britischen Verhältnissen so der Zeit zusammen. Und diese Biografien ähneln sich alle sehr in dieser Szene.
Ja, spannend. Ich glaube, Boy George war Türsteher in dem Blitzclub, ne?
Nein,
Oder
der war,
an der
nein, Boy
Garderobe.
George Garderobe gearbeitet. Türsteher war Steve Strange selbst. Und Boy George hat damals, da hieß er natürlich noch nicht so, an der Garderobe gearbeitet, genau.
Ja, Auch das lohnt sich, glaube ich, mal für den Blitzclub eine ganze Folge zu
Ja,
machen, oder?
absolut. Da könnte ich ein halbes Buch drüber schreiben. Genau.
Ja, Wahnsinn. Hatte auch so ein bisschen seinen Ursprung aus der Kings Road, glaube ich, ne? Hatte ich mal
Ja, klar. Ich meine, das hat alles,
gelesen.
diese ganze Szene hat den Ursprung in Vivien Westwood und Michael McLarens Klamottenladen auf der Kings Road, der früher Rock'n'Roll hieß, danach hieß er Sex. Und da
Sex,
hat
genau.
damals schon die ganze Punk- und Post-Punk-Szene ihre Klamotten gekauft. Also das war nicht so, dass es da ein Viertel gab mit 1000 Geschäften, sondern da gab es nur sehr wenige zu der Zeit. Und federführend war dann der Shop Sex von diesen beiden, die ja auch
Ja.
letztendlich eine ganze Szene geprägt haben, eine ganze Zeit geprägt haben, die beiden. Und da wurden auch die Sex Pistols im Übrigen gecastet. Das hatten wir wahrscheinlich auch schon mal. Als letztendlich als Boyband, um ein Marketing für den Laden zu machen. Und aber daran, da hat sich alles nachgerichtet, nach diesem Laden in dieser Straße und natürlich auch der Blitzclub.
Wahnsinn. Und was auch sehr entscheidend war in der Zeit, es gab auch in Großbritannien, ähnlich wie in Deutschland, nur drei Programme. Und auf einem Programm gab es Top of the Pops. Und von Top of the Pops wird gesagt, dass das im Grunde der Game Changer war. Wenn man es geschafft hat, bei Top of the Pops unterzukommen, war das im Grunde fast klar, dass man seinen Song in den Charts platziert hat, gleich eine Woche später. Und in genau dieser Zeit gab es eine spektakuläre Revolution in den Vereinigten Staaten. Und diese Revolution hieß MTV. Am 1. August 1981 ging MTV on air. Ich glaube, man kann diese Folge auch bei YouTube sehen. Die gibt es da, glaube ich, noch. Der erste Song, der dort lief, hieß, na, Raphael?
Na, Video Killed the Radio Star, das ist kein Geheimnis.
Yes. Von den Buggles. Übrigens, ich glaube zu wissen, dass das die Band von Hans Zimmer war, der gemeinsam mit dem ziemlich coolen Produzenten Trevor Horn zusammengearbeitet hat, richtig?
Ist nicht ganz korrekt. Hans Zimmer hat da immer nur mitgewirkt, hat bestimmte Instrumente nur eingespielt. Federführend war Trevor Horn und eine dritte Person, deren Name ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall lustig ist, dass Hans Zimmer in dem Video von Video Killed the Radio Star zu sehen ist an den Keyboards.
Nein.
Doch, genau.
Es gibt
1981.
übrigens, das ist ein kleiner Tipp, es gibt eine wahnsinnig tolle Dokumentation über Hans Zimmer, gerade in der, ich glaube, ZDF-Mediathek. Sehr interessant. Und da gibt es auch Ausschnitte aus genau der Zeit, weil Hans Zimmer war halt so ein Computer-Nerd, der dann eigentlich immer so der Joker wurde für ganz viele Leute, irgendwie, weil sie halt immer so fasziniert waren von dem Deutschen, der sich halt mit dem ganzen Computerkram auskannte. Ja, und Video Killed the Radio Star war der erste Song, der am 1. August 1981 auf dem Bildschirm kam. Aber ich glaube, damals war MTV noch gar nicht so weit verbreitet. Ich glaube tatsächlich auch nur in einer Area in den Vereinigten Staaten, New Jersey oder so, glaube ich. Aber bei Beginn von MTV wurde der Arbeitgeber, hat sogar allen VJs empfohlen, Leute, kündigt auf gar keinen Fall eure Jobs. Eventuell wird das hier nur so eine temporäre Sache. Und am Ende wurde da ein riesen Ding draus aus MTV. Und das hatte halt zur Folge, dass sehr viele britische Künstler gefeatured wurden, weil viele US-Bands oder die meisten US-Bands gar nicht so viele Videos hatten. Und die Bands in Großbritannien haben total auf die Karte Video gesetzt. Und deswegen ist es so gekommen, dass im Sommer 82 halt eine Flut von britischen Bands die US-Charts angeführt haben.
Es ging aber nicht nur darum, dass die Videos hatten und die Amerikaner nicht. Es ging eher auch darum, dass die Videos anders waren. Die Videos waren kreativer, sie waren viel tiefgründiger, weil eben England aus einer Phase kam, die dazu geführt hat, dass man dass Musik anders war und dass die Videos auch anders waren. Und das war auch ein bisschen der Grund für MTV, viele englische Videos zu spielen, weil die Amerikaner einfach zu langweilig waren. Zu
Ja,
klassisch, zu rockig, zu klischeemäßig, und das haben die Engländer halt anders gemacht zu der Zeit.
genau, und dazu kam eben auch, dass die Plattenfirmen in den 70er Jahren so langsam geschnallt haben, dass halt so Musik, die halt von sehr, sehr fähigen US-Künstlern kam, also wie Stevie Wonder und als so soulige Bands auch, dass das im Grunde gar nicht mehr so richtig erfolgreich wurde. Und genau aus dem Grund haben auch die Plattenfirmen gesagt: Mensch, wir featuren jetzt die Künstler, die die viel einfache und viel zugänglichere Musik machen. Und abgesehen davon natürlich auch die zukunftsorientierte Musik, nämlich Synthpop.
Genau.
Und daher ist es halt so gekommen, dass all die tollen Bands wie Eurythmics, Culture Club, Wham, Ultravox, ABC, Duran Duran, Heaven 17 etc. dort 1982, 83 ihre Singles platziert haben.
Ich muss übrigens, glaube ich, immer nicht gelesen zu haben, dass der erste Titel, den man ganz klar so benennen konnte, das war Pop Music von M.
Ach cool, ja.
Das bezeichnet man als Start dieser Phase.
Ja.
Also neben dem Video Kill the Radio Star Video von The Buggles, was ja ein Jahr vorher schon war. Also man würde jetzt sagen, klar, da kann man noch sehen, da kann man sehen, da kommt es her. Aber das war, in 81 war das ganze Thema eigentlich noch nicht so. Das ging erst Mitte, wie du schon sagtest, 82 los. Übrigens interessant ist auch nochmal, wenn man die Zahlen mal anguckt. Ich habe da mal eine Billboard Hot 100 Wants von britischen Acts gefunden. Also wie viele Wochen waren britische Acts in den 80ern in den Charts? Das ist nämlich ganz interessant. Da war das Jahr 1982, waren es, wenn ich das richtig sehe, 20 Wochen Nummer 1 britische Acts. Und 1983 waren es schon fast 25 Wochen ausschließlich britische Acts Nummer 1. Getoppt wurde
Geil.
das 1985 mit fast 30 Wochen. Muss man sich mal vorstellen. Also 30 von 52 Wochen der Billboard Hot 100 waren nicht amerikanische Acts, sondern britische auf Nummer 1.
Wahnsinn. Ich habe auch mal gelesen, dass ich glaube, zur absoluten Hochzeit insgesamt 30% der Billboard-Charts britische Künstler waren. Und das ist natürlich unglaublich viel, ne, wenn man sich überlegt, wie groß die Vereinigten Staaten sind und wie klein eigentlich Großbritannien ist, ne?
Ja, und wie stark in England, in Amerika dieses Genres Country Music und Rockmusik
Ja,
ist. Also wenn du,
ja.
ne, wenn du normal Popmusik hörst als Europäer und du kommst in die USA, machst Radio an, wenn du durchs Land fährst, dann hörst du eigentlich Country Musik und Rock. Und du hörst ja 20 oder 30 Jahre noch Hip-Hop, aber du hörst eigentlich wenig Pop und schon gar nicht Synth-Pop-Musik. Das ist immer ein Nischengenre gewesen in den USA. Und deswegen ist das auch so spektakulär in den 80ern, dass England da so stark war.
Ich bin ja ein großer Duran Duran Fan, wie du weißt, und
Nö, das
diese
ist noch
Band
gar nicht
hat ja auch,
durchgekommen.
ist ja, genau. Duran sind halt 1981 an den Start gegangen, und was super spannend ist, die sind halt durch, weil sie halt Vorgruppe von Blondie waren in Nordamerika, sind die halt auch sehr, sehr schnell auf den US-Markt gegangen. Und was sehr spannend ist, genau in diesem Jahr, 82, als deren zweites Album Rio rauskam, konnte man an den Verkaufszahlen genau erkennen, welche Wohngebiete in den Staaten Kabelfernsehen hatten und welche nicht. Man sagt nämlich, dass die Duran Duran Platten überall da verkauft wurden, wo es Kabelfernsehen gab. Und in den Orten, wo kein Kabelfernsehen war, hat sich Rio so gut wie gar nicht verkauft. Das heißt also, das ist total zurückzuführen auf MTV.
Sehr interessant. Also, dass man da schon das war zwar jetzt nicht Digitalisierung, aber durch ein anderes Medienverhalten oder Medienbenutzung, nämlich eben nicht terrestrisch durch eine Antenne, wo keiner wusste, wer empfängt das eigentlich, sondern beim Kabel man ja genau messen konnte, wo das hingeht und wer was guckt, da schon sozusagen eigentlich das Ganze auch ein bisschen hätte steuern können, ne? Klar. Interessant.
Ja, Mensch,
Übrigens,
das.
hieß das, das sollte man auch nochmal sagen, dass in Amerika hieß das Thema nicht Synthpop, sondern das hieß in Amerika Elektropop.
Oh,
Da gab es
krass.
diese Bezeichnung gar nicht wie hier in Europa.
Ah, interessant.
Als Fun Fact mal so
Ja,
nebenbei.
ja. Ja, wer gehört dann sonst noch zu, Raphael? Was fällt dir ein? Was für Namen fallen dir ein, wenn du an die Second British Invasion denkst?
Naja, man muss natürlich ganz klar sagen, die Second British Invasion in den USA war natürlich so gesehen Mainstream. Also es waren immer die Hits von Duran Duran, es waren die Hits von Tears for Fears, es war Yazoo mit Don't Go, war da ein Hit. Human League haben wir schon erwähnt, es war Relax, Frankie Goes to Hollywood, das war zwar ein Jahr später, aber war auch ein Riesenhit in den USA. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, 82 gehörte natürlich dazu, also immer die meistverkauften Hits dieser Bands. Bananarama war auch, glaube ich, ziemlich groß.
Wobei, Just Can't Get Enough war das schon so ein großer Hit. Das war ja eins der ersten Singles, ne?
Ja, ich glaube, das war in den USA ein Hit.
Ja.
Ja. Dann
Spannend ist
später.
übrigens, dass Duran Duran ihre ersten beiden Alben zwar in den Staaten und in Großbritannien super gut verkauft haben, aber in Deutschland überhaupt nicht. Die erste platzierte Single von Duran Duran war von dem dritten Album, New Moon on Monday, ist die erste Single, die sich hier in Deutschland meines Wissens platziert hat. Das ist auch interessant, ne?
Ja.
Dass im Grunde
So
eben
übersprungen
vielleicht
wurde der ganze
auch
Kontinent.
ja, nee, ich glaube, es lag auch daran, dass MTV in Deutschland einfach überhaupt gar nicht empfangbar war, oder?
Ja, das stimmt. Genau. Ich glaube, die ersten 2 Jahre gab es hier gar keine MTV.
Nee.
Wäre übrigens auch nochmal ein Thema, aber genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es selbst als es empfangbar war, war es halt nicht für jeden. Also du musstest schon, das war schon ein bisschen kompliziert, das zu kriegen.
Also wir hatten es auf jeden Fall nicht. Wir hatten nur über die ganz normale Antenne empfangen und da hast du MTV nicht empfangen können.
Nee, deswegen meine ich auch, das ist ja da schon ein bisschen her, aber ich meine auch, dass ich regulär MTV erst sehen konnte, als ich 1990 nach Hamburg zog. Da hatte ich das dann in meinem Kabelkanal, aber ich habe das nicht hier in Darmstadt, Frankfurt, habe ich das noch nicht gehabt zu der Zeit, meine ich. Also immer
Interessant.
bei Freunden. Das weiß ich noch. Wir haben da so Sessions gemacht bei Kumpels, die dann schon 87 oder so oder 26 vorstellen, 5 Jahre nachdem es in den USA gestartet ist, war das was ganz Besonderes, bei Kumpels MTV zu gucken, 5 Jahre
Wahnsinn, ne?
später, ja.
Ja.
So war's. Bei uns gab
Ja.
es halt Formel 1. So, Punkt. Einmal die Woche,
Richtig,
eine
genau.
Stunde.
Einmal die Woche Formel 1. Erst in
Ja,
den Regionalprogrammen und ich glaube in
genau.
jedem Bundesland so auf einem anderen Termin.
Genau.
Und dann später ist es ja in die ARD gerutscht, ne? Aber sehr spät, glaube ich, ne?
Richtig.
Ja. Das sollte man vielleicht kurz erklären. Formel 1 war in den 80er Jahren eine Musiksendung, eine wöchentliche Musiksendung, die erst in den dritten Programmen ausgestrahlt wurde. Den Anfang hat Peter Illmann gemacht, übernommen dann später von Ingolf Lück und dann später Stefanie Tücking und Kai Böcking haben diese Musiksendung durch die 80er moderiert.
Als man
Ja,
es eigentlich schon nicht mehr geguckt hat.
Deutschland war da so ein bisschen Nachzügler, habe ich das
Ja,
Gefühl, oder?
ZDF-Hitparade Disco 77.
Ja. Ja, es gab auch nur drei Programme Anfang der 80er Jahre. Wann kamen die ersten Privat-Channels?
Ich glaube, meine 85, 86 kam RTL, glaube ich, dazu.
Genau. Und da sind RTL und Sat1 an den Start gegangen, glaube ich, ne? Wir konnten das aber auch nur über Antenne empfangen damals. Noch nicht Kabel.
Nee, ging sicher, hat aber keiner gehabt,
Und
das war ja was
MTV haben wir
Neues.
sowieso erst viel, viel später bekommen, weiß ich noch. Aber übrigens spannend, MTV gibt es ja bis heute. Aber dieses reine Konzept, Musikvideos zu zeigen, das hat sich ja verändert in den 90er Jahren, ne? Ich glaube, die haben dann ja immer mehr auf so Reality-Shows gesetzt und so. Eigentlich
Das war in den
total schade.
90ern, war das, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, 90er war schon noch komplett Video.
Ja?
Meine
Ja.
ja. Ich meine ja,
Naja.
ich weiß noch, das waren die Agenturzeiten in Hamburg und da haben wir dann, das war total lustig, da haben wir für die Agentur einen riesen Rückpro-Fernseher gekauft. Und das war wohl, ich denke mal, das war vielleicht 5,94, 95, der hatte garantiert 70 Zoll. Also, und das war aber nicht, es gab noch keine LED-Screens oder so. Das war wie so eine Schrankwand. Und da wurde von hinten, das nannte sich eben Rückpro, das Bild auf die Rückseite dieses Bildschirms gebeamt. Und dann hattest du so einen 70 Zoll großen Fernseher. Der war unfassbar teuer. Den haben wir so für Präsentationen benutzt. Und da, ich erzähle das nur, weil da lief dann, während wir gearbeitet haben, immer mit ganz leisem Ton lief MTV und später Viva. Die ganze
Ah.
Zeit, die ganze, das war halt hip, man musste das irgendwie
Ach,
haben. Und
krass.
deswegen weiß ich noch, dass das da lief. Ich weiß auch noch ganz
Ja.
genau, wie die Sendung lief, wo Take That sich getrennt hat.
Ja, 95 war das, ne?
Ja, genau. Und
Ja.
wo das Drama dann da am Fernseher ablief irgendwie
Ah.
und wir da alle vorsaßen.
Gut, jetzt sind wir in den 90ern, aber zurück zu den Anfang 80ern.
Ich bin da
MTV
nur, weil
ging
du gesagt hast,
81.
dass in den 90ern MTV schon keine Videos mehr gespielt hat. Das glaube ich
Ja,
aber nicht.
ja. Dann wahrscheinlich, aber das hat sich in den 90ern entwickelt, glaube ich.
Ja, klar, weil auch viel mehr Konkurrenz kam und kamen ja mehrere Musiksender dann.
Ja, eigentlich total schade, muss ich sagen. Ja, 81 ging es los und dann hat sich ja im Grunde die Second British Invasion durch die ganzen 80er gezogen, oder? Also.
Genau, also wir haben vorhin ein paar Bands nicht erwähnt, die sehr, sehr groß in den USA waren, die dazugehören, die vielleicht nicht so ganz Synthpop waren, das muss man ja auch sagen. Es gab ja, übrigens gab es auch viele Bands, die nicht aus, also das ganze Thema war nicht nur London, das war vor allen Dingen auch Sheffield, also Human League, ABC, Heaven 17, das sind alles Bands, die kommen aus Sheffield, nicht aus London. Und die gehörten eben auch natürlich dazu. Es ist also nicht nur London und Blitzclub und Kings Road. Es sind auch andere englische. Liverpool war auch, also trotzdem Beatles auch eine Stadt, wo viele solche Acts herkamen. Aber zum Beispiel
Frankie
The
Goes to
Police,
Hollywood, ne? Kam
Frankie
aus
Rosole, genau.
Liverpool. Duran
Police
Duran
haben.
kam aus Birmingham.
Genau. Police, The Police haben wir vergessen zum Beispiel. Oder The Cure gehörte auch ganz klar zur British Invasion. Und hatten wir vorhin schon erwähnt mit Boy George, Culture Club war ein ganz, ganz großer Act der British Invasion in Amerika.
Mega. Und Wham auch nicht zu vergessen, ne? Wham
Genau.
hatten ja, glaube ich, ihren absoluten Peak 1985. Da haben die ja echt einen Rundumschlag gemacht, ne? Mit der Make It Big-Platte. Ja,
Nach
spannend.
den, na, allerdings war das nach den größten Hits von Wham, ne? Also die Hits waren ja 83, glaube ich, 83.
Ja, nee, aber Wake Me Up Before You Go Go ist ja
Ja, das war,
mega durch die Decke gegangen.
da war
Freedom und
das
alles.
für uns schon nicht mehr hip irgendwie, Wham.
In den Staaten sind die richtig auf Kurs gekommen. Und dann, glaube ich, sind sie die erste westliche Band gewesen, Wham, die in China auf Tour gehen durften. Total
Habe ich
abgefahren.
gesehen in der Wham-Doku, die ich zufälligerweise genau vor 4 Wochen gesehen habe.
Ja, auch sehr sehenswert, die Doku, ne? Gibt es auf
Super,
Netflix.
super, super auf Netflix, ja, sehr gut.
Ja, vor allen Dingen auch zum Thema George Michael und so, ne? Der ja nun unglaublich talentiert war, ne? Und im
Ja.
Grunde ja die ganzen 80er durch seine Homosexualität versteckt hat. Ganz tragisch eigentlich, ne? Wie lange der halt im Grunde ein anderes Leben gelebt hat. Er hat sich ja Mitte der 80er dann auf seine Solokarriere konzentriert. Ich glaube, er ist, glaube ich, der. Also der hat seine Soloplatte Faith von 1987 ist, glaube ich, eine der meistverkauftesten Alben aller Zeiten. Und in der Zeit hat er halt total den Macho gemimt, obwohl er eigentlich ganz anders war. Und ja, ist eigentlich ziemlich tragisch, ne? Er ist ja dann im Grunde zwangsgeoutet worden in den 90ern. Und da hat er das dann ja umgedreht und ist da fantastisch mit umgegangen. Ne? Er wurde ja beim Cruisen in den 90ern hochgenommen und dann
Genau.
hat er halt gesagt, jetzt erst recht und hat dieses legendäre Video dann gefilmt. Ja, aber seine Hochzeit war echt in den 80ern so. Ne? Übrigens, um mal die Zeit überhaupt so zu beschreiben, in der das alles stattgefunden hat und in der im Grunde diese Bands entstanden sind, die halt mit Synthies rumexperimentiert haben. Viele, wie zum Beispiel Depeche Mode oder Human League, konnten eben, weil es monophone Synthies waren, eben nicht mit 8 Bandmitgliedern auf die Bühne gehen, denn du konntest halt nur einen Ton zur gleichen Zeit spielen. Das hatte zur Folge, dass sie knallhart eine Bandmaschine mit auf die Bühne gebracht haben. Und irgendjemand von den, ich glaube, war es der Manager oder der Sänger von Human League, hat mal erzählt, dass das so polarisiert hat Ende der 70er Jahre, dass Leute teilweise ihre Jacken angezündet haben, weil die da nicht mit d'accord gegangen sind, dass das eine Band ist, die mit einer Bandmaschine auf die Bühne geht. Wahnsinn, oder?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das
Ja, also die wurden beschmissen.
Ketzerei.
Die wurden
Ja,
wirklich
ja.
beschmissen,
Ja,
weil
ja.
viele, viele Musikliebhaber da überhaupt nicht kein Verständnis für hatten, dass sowas auf die Bühne gebracht wird. So.
Ja, klar, das war eben nicht live für
Und
die, ne?
daran
Das
kann man
waren.
mal sehen, wie das polarisiert hat. Ne?
Ja,
Also.
naja. Und heute, DJ-Kultur? Nichts mehr, also genau exakt das Gegenteil. Also der hat dann nichts mehr, auch nur ansatzweise live gemacht. Gar nichts, nicht mal mehr die Arbeit.
Ja.
Und es gab aber natürlich auch Acts, zum Beispiel Softcell, die das total gefeiert haben. Also die haben immer die Tonbandmaschine in den Mittelpunkt der
Ja.
Videos gestellt und auch auf die Bühne. Also das war so ein, das
Ja.
war so, also extra so rausgestellt, das Ganze.
Ja, aber live, trotzdem live gesungen natürlich, ne? Also.
Ja, live gesungen schon, klar, aber haben halt keine Big Band dahinter gehabt.
Ja. Tja, aber hast recht im Vergleich zu heute, ne? Irgendwie, wo es viele Künstler gibt, die ein eiskaltes Vollplayback abfeuern. Die letzte, diese Rekordshow von Madonna in Brasilien, wo sie, glaube ich, ist ja letztens erst gewesen, ne?
Eine Million an Zuschauer, Zuhörer angeblich.
Und eiskalt Vollplayback, ne?
Ja.
Ja. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Madonna war so lange so toneingebend. Und jetzt geht sie noch nicht mal mehr mit Band auf Tour. Also, ja, bisschen schade. Ja, aber nochmal zurück zu der Second British Invasion. Raphael, wie hast du das damals erlebt? Würde mich nochmal interessieren.
Ich habe das eigentlich bewusst, habe ich das gar nicht erlebt, weil bei mir lag der Fokus ganz klar hier auf unserem Land und auf England. Und ich habe das nicht bewusst wahrgenommen, dass dass dort in Amerika eine Veränderung stattfand in den Charts und in den Hörgewohnheiten, die ganz stark Richtung englische Musik gehen. Das habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Also ich habe natürlich gehört, welche Bands in Amerika auf Tour gehen. Und ich habe aber Amerika damals gar nicht das. Amerika hat für mich ja mit AC/DC und KISS, wobei AC/DC aus Australien kommt, aber für mich war das amerikanische Musik. Vor allem KISS und solche Sachen, damit habe ich dann irgendwann mit Amerika abgeschlossen und habe dann eigentlich nur noch englische elektronische Musik gehört seit 1980. Und insofern habe ich das, lag da überhaupt nicht mein Fokus drauf. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Also was ich schon mitbekommen habe, Ende der 80er, dass das in England das gekippt ist, genau wie es ja mal, wie die Disco-Musik ja mal gekippt ist in Amerika 1978, glaube ich, bei diesem einen Baseball-Finale, nicht Baseball, American Football-Finale, wo dann wo er aufgerufen wurde, Disco-Platten zu verbrennen und genauso nicht, aber ein ähnliches Ende fand das ja auch in Amerika, wo auf einmal dann die sehr amerikanische Bands profitiert haben von der British Invasion, wie dann natürlich Madonna, Prince, Michael Jackson, die dann komplett durchgestartet sind Ende der 80er.
Und im
Und da war
Grunde
von
das
den
auch adaptiert haben, ne? Also den
adaptiert haben
ganzen
und damit
Style.
auch das ganze englische Thema wieder verdrängt haben aus den Charts.
Ja.
Das habe ich wahrgenommen. Aber der Begriff Second British Invasion, der war mir überhaupt nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wahrscheinlich wurde der Begriff auch erst Mitte, Ende der 80er
Ja,
geprägt, weil das ist
ja.
ja so ein schleichender Prozess
Denke
gewesen.
ich
Das hat
auch.
ja niemand benannt 1982.
Genau, ich habe den Begriff auch viel, viel später erst wahrgenommen, aber wusste dann aber sofort, worum es ging, weil wie alt war ich damals? Da war ich ja irgendwie 8 oder so und habe mich aber sehr früh immer schon für Musik interessiert. Eben das, was man so mitbekommen hat, ne? Mit den Möglichkeiten, die man damals hatte und all die Sachen, die halt 83, 84, 85 so liefen, das war schon enorm englischlastig so und von daher war mir damals, als mir der Begriff das erste Mal begegnete, eigentlich auch sofort klar, was damit gemeint war.
Ja, ich meine, wir haben das jetzt gar nicht thematisiert, aber man müsste mal gucken, wie die deutschen Charts zu der Zeit der Second British Invasion in Amerika, wie die deutschen Charts da aussahen, wahrscheinlich genauso.
Ja.
Also genauso britisch lastig, was sie wahrscheinlich auch die 10 Jahre vorher schon waren.
Ja, wie schon gesagt, Duran Duran waren gar nicht platziert mit ihren ersten Alben, bis 1984 meines Wissens, 83 oder so. Und ich vermute, weil die halt den Fokus auf die Staaten gesetzt haben. Aber sehr viele andere Dinge wie Culture Club und Depeche Mode und Howard Jones und Nick Kershaw und wie sie alle heißen, die sind ja alle total gechartet. So.
Ja, es gibt noch Ice House, es gibt Tears for Fears, es gibt, haben wir schon genannt, Frankie Goes to Blancmange zum Beispiel. Ja, ist auch British Invasion und war auch in Deutschland ganz groß. Blind Vision und Waves und solche Sachen. Bananarama gehört ja alles dazu und da waren die deutschen Charts voll zu der Zeit.
Ja. Ja, total spannend, richtig tolle Zeit. Ich kann es nur jedem empfehlen, da reinzutauchen. Wir packen auch wieder ein paar Songs in unsere Playlist. Aber jetzt zu unseren Top 5, Raphael. Was hatten wir gesagt? Wir machen keine Bands, weil das ja eigentlich sowieso klar ist. Haben wir ja schon sehr häufig erwähnt. Wir machen diesmal Songs, oder?
Ja, genau.
Wie lautet deine Top 5?
Wir fangen hinten an, ne? Platz 5 bei mir, schon erwähnt, Pop Music von M.
Geil.
Interessanter, ja, interessanterweise habe ich das richtig scheiße gefunden früher. Ich fand das
Ja.
so plastik, komisch und uncool irgendwie. Man muss übrigens auch noch mal eins sagen, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, als wir eine Stunde über MTV geredet haben. Ich war nie Freund von Musikvideos, von Anfang an nicht. War ich nie. Also ich habe immer, weil ich fand immer, wie ich das schon öfter, glaube ich, erwähnt habe, das hat für mich immer diese Mystik oder das, was man sich unter Songs vorgestellt hat, also diese Fantasie, die man sich bei Songs gemacht hat, immer total zerstört, wenn man dann ein Video gesehen hat, was völlig anders war. Und ich wollte das immer nicht. Ich wollte immer, die Musik muss für sich sprechen. Musik über Kopfhörer, damals Walkman, whatever, das muss für sich sprechen. Und ich will mir nicht dann auf einmal die Illusion nehmen lassen durch ein Video und merken, der Künstler will was ganz anderes damit sagen. Zumindest habe ich mir das immer eingebildet. Und deswegen das hat mich nie interessiert. Und es ist auch lustig, wenn mich Leute darauf ansprechen heute, weißt du noch jedes Video von so und so und das, ich so, nee, weiß ich nicht, ich habe es nicht im Kopf, auch nie gesehen. Dann wundern sich immer alle, weil ich ja dann doch relativ musikaffin bin, aber eben Musik und nicht videoaffin.
Ich finde
Also
das
das, und
eine,
ich,
ja.
Ich kann mich aber noch erinnern an das Video von Pop und von Popmusik von M, und ich fand das auch schon total bescheuert. Aber es war natürlich, das muss man dazu sagen, es war natürlich eine Zeitenwende fast schon, Popmusik von
Absolut.
M.
Ja, ich finde, das eine
Platz vier,
schließt das
ja.
andere nicht aus. Also ich, es ist ja so, wie wenn ein Buch verfilmt wird, das ist halt eine Version, wie der Künstler das sieht. So, das schließt ja nicht aus, dass man sich nicht auch irgendwie andere Vorstellungen machen kann. Sollte man vielleicht aber auch noch erwähnen, das hat eben auch dazu geführt, eben dass es ein Music Television gibt, MTV, hat dazu geführt, dass Künstler halt kleine Filmchen halt performt haben, eben nicht nur ein Auftritt oder eben nicht nur eine Band irgendwie, die vor irgendeinem Hintergrund spielt, sondern kleine Filme. Der Regisseur von Duran Durans Videos zum Beispiel, Russell Mulcahy heißt er, der hat ursprünglich, wollte der Filme machen, aber hat dafür kein Budget gehabt und damals auch noch nicht so die Möglichkeiten. Und deswegen hat er sofort Juhu geschrien, als die Musikbranche immer mehr von dieser Art Videos wollte. Und so hat der halt so kleine Stories verfilmt sozusagen. Die ersten Videos von Duran Duran sind zum Beispiel auf Sri Lanka aufgenommen worden. Da sind die extra dahin und haben drei Songs halt verfilmt. Und ja. Und so kam es, dass das halt immer aufwendiger wurde. Dann natürlich auch legendär Michael Jacksons Thriller, wurde durch diese Art und Weise natürlich auch beeinflusst.
Ja, wobei du redest da natürlich über eine Kunstform, ja, also das Video, das Musikvideo, so wie wir es auch bei MTV kennen, ist ja eine Art von Kunstform. Gestartet ist das Ganze natürlich als Marketing in den 60er Jahren, glaube ich. Also das war ein reines Marketinginstrument, um Musik bekannter zu machen, war das auch per Video, wo einer vor der Kamera stand und gesungen hat. So fing es ja
Ja.
natürlich mal an.
Ja.
Und ist zur Kunstform mutiert auch letztendlich durch MTV.
Ja.
So,
Ja,
Platz
der,
vier.
ja, genau.
Platz 4, genau. New Order Blue Monday.
Ah, ja, klar.
Ja, muss man nichts zu sagen.
Muss man nichts zu sagen.
Nein, Platz 3, Blancmange, Blind Vision. Platz 2, Yazoo, Don't Go.
Ach, super.
Und Platz 1 musste ich The Buggles nehmen mit Video Killed the
Ah ja,
Radio Star.
natürlich.
Wobei
Ja.
man bei Buggles mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Buggles versus elektronischer Musik. Für mich sind die Buggles absolute Pioniere, natürlich auch durch deren Protagonisten, also zum Beispiel an Hans Zimmer, die 1980 und 81 zwei Alben rausgebracht haben, die ich nur jedem empfehlen kann.
Ja.
Die sind halt auch ganz anders als Video Killed the Radio Star. Das kennt jeder als Hit, aber man muss sich diese Alben mal anhören.
Die Alben sind super.
Das sind wirklich Kunstwerke der elektronischen Musik.
Adventures in Modern Recording heißt das
Ganz
erste, glaube ich.
genau, so
Und
ist
wie hieß
es.
das zweite?
Warum jetzt fragst du mich was? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das ist aber auf jeden Fall auch super. Auch total experimentell, glaube ich, ne?
Ja, es ist total experimentell und es sind vor allen Dingen sind es auch Konzeptalben. Also die Titel gehen ineinander über und es ist eben nicht jetzt, es ist eigentlich gar nicht wirklich Synthpop. Das sind so richtig, das sind so Geschichten, sphärische Musik, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ach, jetzt weiß ich, das zweite, denn das erste Album hieß The Age of Plastic.
Ach so
Was
rum, genau.
alles, ja, was alles sagt eigentlich, The Age of
Ja.
Plastic. Ein unglaublich geiler Titel für ein Album,
Ja.
der eigentlich nur mit elektronischen Instrumenten gemacht ist.
Genau, und das zweite hieß dann Adventures in Modern
Genau,
Recording.
ganz genau, ja.
Ja, geil.
So,
Ja,
da wären wir mit meinen Top 5 durch, genau.
meine Top 5, auf Platz 5, What is Love von Howard Jones, fand ich mega. Auch ein super Synth-Pop-Künstler, Howard Jones, der ist auch ohne Band auf Tour gegangen, glaube ich, auf seine erste Tour. Da stand er halt an seinen Synthies und hat dazu gesungen. Tierischer Song, What is Love. Auf Platz 4, Careless Whisper von George Michael. Hat mich damals ganz, ganz doll beeindruckt, der Song. Großartig. Auf Platz 3, Gold von Spandau Ballet. Auch richtig toll. Spandau
Super.
Ballet sind ja auch so London Kids, glaube ich, ne?
Ja,
Die
ja.
auch im Blitzclub, glaube ich, aufgetreten sind, ganz früher so. Und gehörten ähnlich wie Duran Duran zur New Romantic-Welle. Da sind wir bei Duran Duran, ist bei mir auf Platz 2 mit A View to a Kill, der erfolgreichste James Bond-Song aller Zeiten. Und ich glaube, genau, nie. Das ist der einzige James-Bond-Song, der es auf Platz 1 der Staaten geschafft hat. So war das, genau. Der einzige Bond-Song, der auf Platz 1 in den Staaten war. Übrigens parallel zu Live Aid. Das heißt, Duran waren obendrein auch noch die einzige Band, die einen US-Nummer-1-Hit hatten, zur gleichen Zeit, als sie damals in Philadelphia aufgetreten sind. Britische Band in den Staaten aufgetreten ist übrigens auch interessant, ne? Bei Live Aid. Die meisten britischen Acts sind ja in London aufgetreten. Das war ja eine Parallelschalte.
Nicht Phil Collins war es doch auch, ne?
Also Phil Collins ist auf beiden aufgetreten. Das ist ja das
Genau. Ja,
Abgefahrene.
ja, ja, ja.
Erst im
In
Wembley
London
Stadion
und
und
in
dann ist er in die
Wembley und dann
Concorde
wieder.
gestiegen
Genau.
und ist rübergeflogen nach Philadelphia und ging
War
da auf die
mit Bob
Bühne.
Geldof aber, glaube ich. Bob Geldof ist auch mitgeflogen, soweit
Auch
ich weiß.
mitgeflogen. Ach,
Ja.
geil.
Ich wollte dir schon eine Sache nochmal sagen. Da habe ich Gelegenheit nie gefunden. Ich habe letzte Woche.
Einen anderen Podcast-Partner gefunden. Und
Genau.
das war die letzte Folge mit dir, Chris.
Die wird schon nicht mehr gesendet. Wir haben die eigentlich umsonst aufgenommen. Nein, es gibt eine, das ist eigentlich, also ich könnte jetzt eigentlich schwören, du hast sie gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gibt bei Amazon Prime ein Video, 90 Minuten zum Thema James Bond Musik.
Ja, kenne ich.
Das fand ich total genial. Also es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken, wo du nämlich auch wunderbar, ich meine, kennst ja meine Haltung zum Thema James Bond, da bin ich nicht so firm und das, aber da merkst du eben schon, wie Popkultur das eigentlich ist. Ne? Also weil da geht es ja nicht immer nur um Musik, es geht ja auch um die rennen da ja durch die Zeiten, durch die Jahrzehnte und so. Das ist schon echt spannend. Also vor allen Dingen, wie prägend die Urmusik von James Bond bis heute eigentlich
Ja,
ist.
Wahnsinn,
Ne?
ne? Ja.
Ja, und interessant fand ich übrigens, dass Aha nicht mit einem Wort erwähnt wurde. Das muss ja was mit rechtlichen Gründen zu tun haben. Nicht ein
Nicht, das
Wort.
ist nicht das Einzige, was nicht. Ich fand die mittelmäßig
Ja.
übrigens, die Doku.
Ja, aber es war eine schöne Zusammenstellung, fand ich, wo ich dann doch sagen würde, das ist auch, sowas ist dann eben auch Thema in der Episode über James Bond, logischerweise.
Ja.
Naja, aber Aha wurde nicht erwähnt und das fand ich ein bisschen komisch. Und was eben nämlich genau auch mich immer bestätigt ist, das wird dir anders gehen, aber mir geht das so. Aus den letzten 15 Jahren ist bei mir nicht ein Song hängen geblieben.
Skyfall, sie doch, kennst du doch, oder?
Ja, gut, Skyfall, das ist dann aber der einzige, aber die meisten anderen, ich meine ja nur im Verhältnis zu den 70ern und
Ja,
80ern. Da
natürlich,
kenne
Mann.
ich immer noch jeden.
Ich
Und das
finde.
liegt nicht daran, dass ich damals lieber James Bond gesehen hätte oder so. Nein, ich sehe es heute noch umso lieber sogar eigentlich. Aber musikalisch finde ich, ist das nicht so nachhaltig. Bei weitem nicht.
Ich finde die letzte Nummer von Billie Eilish auch irgendwie die Krönung an Langweiligkeit. Also
Total, oder? Total.
völlig.
Und wenn du die dann aber reden hörst in dem Video, ne, dann denkt dann die hört sich an, als wenn sie der größte Popstar der Welt wäre und den besten James Bond Hit ever gemacht hat. So redet die.
Naja,
Das
sie
ist
wird ja auch
so.
sehr gehypt, ne, Billie Eilish. Ich habe aber
Ja,
nie
ich
verstanden,
weiß.
warum. Ich hab mehrmals versucht, also ich mache das ja immer so, dass ich echt versuche, auch so mich so in so Trends dann auch reinzudenken oder so, ne? Und häufig gelingt mir das auch. Bei ihr ist mir das nicht gelungen. Ich bin fast eingeschlafen. Echt. Ich finde auch die Art und Weise, wie sie das und dieses ganz weit vorn singen, das finde ich auch so, ah, total ätzend, echt. Naja, egal, aber es ist Geschmackssache, Gott sei Dank. Ja. Ja, auf Platz 1 meiner Top 5 der Second British Invasion ist Frankie Goes to Hollywood mit The Power of Love. Ich finde, das ist die, wenn nicht sogar, geilste Ballade aller Zeiten. Ich finde den Song unfassbar. Der ist also total outstanding, finde ich. Total
Absolut.
geil orchestriert. Ja, der hat mich damals echt umgehauen und tut es heute immer noch. Total zeitloses Stück ist das. Ja.
Da gab es dann diese Extended Singlet-Version in 9 Minuten 20. Die kann ich
Genau.
nur jedem ans Herz legen.
Wahnsinn.
Wo
Genau.
nämlich ein fiktiver Radiosprecher noch sagt, ich glaube, das ist ganz am Anfang oder in der Mitte bei so einem Break,
Am
wo dann so
Anfang.
ein Radiosprecher am Anfang erzählt, dass er Relax gehört hätte und das niemals spielen würde im Radio. Irgendwie sowas erzählt er da.
Genau.
Das ist sehr lustig.
Ja. Interessanter Fun Fact, denn Frankie Goes to Hollywood sind ja mit ihrer ersten Single 1984, Relax, sehr krass durchgestartet. Und das hat sehr polarisiert, weil das ein sehr sexuell geprägtes Lied ist und das Cover halt auch sehr, sehr sexuell daherkommt. Und das war im Grunde so ein kleiner Skandal damals. Kann man echt nicht anders sagen. Und
Auf jeden
viele
Fall.
Radios haben das boykottiert.
Genau.
Und genau das haben Depeche Mode, sag ich schon, Frankie Goes to Hollywood zum Anlass genommen, um auf ihrer dritten Single, The Power of Love, in der Maxi das im Grunde zu persiflieren und haben halt da einen Radiosprecher irgendwie erzählen lassen. Oh,
Genau.
number 25, it's relax. Wow, look at the
Genau,
cover.
genau.
Just take a look at this cover. This record is obscene. This record is absolutely obscene. I'm not gonna play this, you know. No, I'm sure I'm not gonna play this. Total
Genau
geil.
so sagt er es. Du hättest
Ja.
es sagen können, du hättest es sein können.
Ich
So,
war's.
aber was wir nicht machen werden, wir werden keine Episode und keine Nierenvibes-Folge machen zum Thema Third British Invasion, die es nämlich auch gab.
Die es auch gab, das habe ich bei Wikipedia gesehen, als ich mich
Ja, die gab
da
es
gerade
ab,
noch
ich
mal.
glaube, so in den 10ern, 2010ern waren das, als so Acts wie Adele, Coldplay, Calvin Harris, Rita Ora, Ed Sheeran oder so One Direction, nämlich auch die Charts geflutet haben in den
Ja,
USA. Das hat keiner so richtig
genau.
mitbekommen, aber es war eigentlich die Third British Invasion. Aber da machen wir keine Folge von, das ist ein bisschen zu langweilig.
Naja, wir überlegen mal. Mal
Und
schauen.
auch nicht meine Musik im Übrigen.
Okay.
Es gibt nur eine Sache, die ich bei Ed Sheeran richtig, richtig gut fand. Das war der Auftritt in, ich glaube, wir haben es erwähnt, in dem Kinofilm Yesterday, wo es um die Beatles geht. Da kommt Ed Sheeran drin vor
Ach,
als
tatsächlich?
Schauspieler. Das ist richtig, richtig gut.
Ach, cool. Gut, das war wieder richtig schön, mit dir zu klönen, Raphael.
Ja, cool.
Ja, wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ja, erstmal einen schönen Abend.
Genau.
Bye-bye.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.